Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Robert Stähli.
In einer Woche beginnen in Ägypten die Parlamentswahlen. Die erste freie Wahl ist eine der wichtigsten Errungenschaften, welche sich die Demonstranten vom Tahrirplatz mit ihrem Sieg über das Regime von Präsident Mubarak erkämpft haben. Doch der Weg hin zu einem neuen, demokratischeren Ägypten ist steinig. Im Sommer kehrt die Gewalt auf die Straßen zurück. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich, weil die Touristen ausbleiben. Viele der Demonstranten vom Tahrirplatz fühlen sich verraten. Die Euphorie des Frühjahres macht Ernüchterung und Enttäuschung Platz. Wohl beteuert der Militärrat, dass er die Macht an eine zivile Regierung abgeben will, doch viele zweifeln daran. Sie fürchten vielmehr, dass die Armee auch im neuen, modernen Ägypten das Sagen haben will. In dieser Sendung blicken wir zurück auf die letzten Tage des Mubarak-Regimes, zeigen, wie sich die Revolution über den Sommer entwickelt hat und in welchem Umfeld jetzt im Herbst das neue Parlament gewählt wird. Was sich in den entscheidenden ersten Wochen des Jahres abspielte, schildert unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer, welche das Geschehen vor Ort miterlebte.
Der Nil fließt so ruhig und träge wie eh und je. Die Innenstadt ist gespenstisch, still. Polizei und Geheimdienst besetzen jede Straße, jeden Platz. Kairo am Vormittag des 28. Januar. Es ist, als hielte die Stadt den Atem an, bis nach dem Gebet am Mittag. Dann beginnt dieser Freitag des Zorns. Aus allen Richtungen strömen die Menschen ins Zentrum. Shaab Yurid Iskat el-Nizam, das Volk will den Sturz des Regimes. Ohne Unterbruch rufen sie es. Die Polizei versucht alles, um die Massen zu stoppen. Schüsse, Schläge, Tränengas, hunderte Tote, unzählige Verletzte. Gewalt und Brutalität, die keine Grenzen mehr kennen, stundenlang. Aber es gibt kein Halten mehr, die Mauer der Angst ist weggebrochen, die Bürger weichen vor der Polizei nicht mehr zurück. Diese selber aber muss am Abend den Rückzug antreten und der Armee Platz machen. Die Zentrale der Regierungspartei NDP brennt, die Menschen reiben sich die Augen vor Verwunderung und wegen des Tränengases. Auch noch am nächsten Morgen hält das Wunder an. Ein 63-jähriger Architekt steht auf einer Nilbrücke und schaut gedankenverloren ins Wasser, als er uns sagt: Ich bin hier, um zu sehen, was mit meinem Land geschieht. Unser Ägypten, das erwacht ist. Endlich. Doch es folgen noch lange Tage zwischen Hoffen und Bangen. Am 1. Februar mobilisiert die Opposition 1 Million Demonstranten. Präsident Mubarak schickt seinerseits hunderttausende Anhänger und gekaufte Schlägertrupps auf die Straße. Und er versucht es mit Konzessionen. Bei der nächsten Wahl werde ich nicht mehr kandidieren, verspricht er in einer Fernsehrede am 2. Februar. Zu wenig und zu spät, keiner hört mehr hin. Das Volk will den Sturz des verhassten Präsidenten. Schließlich machen die Generäle dem ganzen Spuk ein Ende. Die Armeeführung drängt Mubarak zum Rücktritt. Der ehemalige langjährige Geheimdienstchef und Vizepräsident Omar Suleiman verkündet am 11. Februar den Abgang des Autokraten.
In the name of God, the merciful, the compassionate. Citizens, President Hosni Mubarak has decided to step down as a president.
Ägypten jubelt. Und die Generäle übernehmen. Von Demokratie und Freiheit sprechen sie und davon, wie sie die Revolution und ihren Werte schützen wollten. Euphorie im ganzen Land, auch beim bekanntesten Oppositionellen, Friedensnobelpreisträger Mohamed el-Baradei. Die Macht des Volkes kann nicht mehr gebrochen werden. Wir sind nun zuständig und in der Verantwortung. Das ist die Botschaft an die Armee, sagt Mohamed el-Baradei am Abend des 11. Februars.
We will be in command. We will be in charge.
El-Baradei spricht also von der Macht des Volkes, die nicht mehr gebrochen werden könne. Ihnen Meyer, Sie haben das vor Ort beobachtet. Wer war denn dieses Volk? Was waren das für Menschen auf dem Tahrirplatz?
Es war ein Querschnitt quer durch die ägyptische Bevölkerung. Den Kern bildeten die jungen Aktivisten. Aber darum herum wuchs eine Masse von Menschen. Die Mittelschicht war da, viele Arme, viele Ungebildete, Frauen, Religiöse, Säkulare. Ein Aktivist, der seit Jahren unter Mubarak in der ägyptischen Opposition aktiv war und immer wieder vergeblich versucht hatte, Leute zu mobilisieren, sagte mir am 28. Januar, jetzt kommen die richtigen Ägypter, jetzt haben wir sie erreicht. Und er meinte damit, die sogenannten gewöhnlichen Bürger haben ihre Angst, sie haben ihre Apathie überwunden.
Auffallend viele Frauen, war das ein Novum für Ägypten?
Die Frauen spielten eine ganz zentrale Rolle unter den Aktivisten, auch unter den Bloggern, unter jenen, die zum Aufstand aufriefen und auch während der Revolution dann. Neu für Ägypten war der auffallend respektvolle und gleichberechtigte Umgang der Geschlechter während des Aufstandes. Das war sehr zu sehen und wurde immer wieder geäußert. Und das war völlig neu in der ausgesprochenen Macho-Gesellschaft, die Ägypten ist, und in der die Frauen immer wieder über Diskriminierung und auch über sexuelle Übergriffe klagen. Und sowohl westlich orientierte Frauen als auch traditionelle und sehr gläubige hatten ihren Platz da.
Waren sich denn die Menschen, die Demonstranten, überhaupt bewusst, dass hier etwas Historisches passiert? Oder waren sie in einem gewissen Sinne auch etwas überrascht durch den plötzlichen Erfolg?
Also sie waren sich nicht bewusst so rational in dem Sinn, dass diese Revolution in die künftigen Geschichtsbücher eingehen würde. Also nicht diese Rationalität, aber emotional war das natürlich sehr klar, das Gefühl, dass da Historisches passiert. Und ich glaube nicht nur für das Land Ägypten, sondern für die Bürger als Individuen. Das haben viele erlebt und ist auch ausgedrückt. Die Erfahrung, plötzlich Teil eines überwältigenden Prozesses zu sein, die Erfahrung, nicht mehr nur Teil einer anonymen und unterdrückten Masse zu sein, sondern als einzelner Mensch, auf den es ankommt. Man kann dem auch sagen, Menschenwürde zu erfahren, sowohl individuell als auch kollektiv. Das ist eine Erfahrung, die sehr tief ging. Über den Erfolg überrascht waren sie, glaube ich, nicht. Es war immer diese Überzeugung, nach dem 28. Januar, als das Ganze begann, als so viele Menschen kamen, war da die Überzeugung, wir kehren nicht um. Es gibt keine Umkehr. Das war da. Aber es war auch sehr klar, immer im Raum der Gedanke, es kann auch vieles schief gehen, es kann ganz schief gehen. Es war sehr rational in der Emotionalität, habe ich das Gefühl.
Wir haben jetzt vor allem auf Kairo geschaut, auf die Hauptstadt. Sprang das Virus denn von Kairo auch über auf das übrige Land oder blieb das übrige Land mehrheitlich ruhig?
Also es war von Anfang an nicht nur Kairo. Alexandria war von Anfang an dabei, Suez war sehr schnell dabei, Oberägypten, da drang die Revolution erst nach und nach durch und in einzelne Gebiete natürlich überhaupt nicht. Aber es war nicht nur Kairo und das war entscheidend.
Gab es bei den Demonstranten überhaupt ein Konzept für das Nachher oder war das mehr eine spontane Bewegung, die vor allem sich richtete gegen ein verhasstes Regime mit dem Führer Mubarak?
Es konnte gar kein Konzept geben. Wir müssen uns erinnern, unter Mubarak war die Opposition nicht handlungsfähig. Das war eine kleine, versprengte Gruppe, die wurde unterdrückt, die wurden verfolgt. Und die großen Massen, die waren apathisch. Wenn man Ägypten unter Mubarak sieht, im Rückblick, das war ein Riesenland, das eigentlich schlief. Oder ich hatte immer den Eindruck, unter einer Bleidecke. Die Opposition hatte keine Chance, sich zu formieren, hatte keine Chance, ein politisches Programm auszuarbeiten. Und dieser Aufstand, wenn man zurückblickt, er kommt nicht so überraschend. Es gab in den letzten Jahren vor dem Aufstand immer wieder Streiks in Mahalla zum Beispiel, die Textilarbeiter. Ich glaube, die haben die Grundlage für den Aufstand gelegt. Aber es war nicht so spontan, wie wir es dann erlebten. Aber die ganze Dynamik war natürlich überwältigend. Die Aktivisten haben von einem Tag, von einer Stunde zur anderen gelebt. Da konnte gar kein Konzept entstehen. Und es war natürlich eine Masse von verschiedensten Leuten, verschiedensten politischen Gruppierungen und Ansichten. Das war unmöglich, ein Konzept zu erwarten.
Und welche Rolle spielte die Armee beim Umsturz?
Ich glaube, in der ganzen Dimension kann man dies heute noch nicht beurteilen, weil wir nicht wissen, was hinter den Kulissen geschehen ist. General Tantawi, der Chef des heutigen Militärregimes, war ja Verteidigungsminister. Er war ein ganz, ganz enger Vertrauter von Hosni Mubarak. Man weiß nicht, was diese beiden ausgehandelt haben. Die sichtbare Rolle der Armee kann man aber beurteilen. Und ich glaube, Die Armeeführung hat von Tag zu Tag reagiert auf die Ereignisse, also Militärs taktieren. Das hat dazu geführt, dass die Armee in der Öffentlichkeit neutral geblieben ist. Sie hat für Ruhe gesorgt, Distanz gewahrt zur verhassten Polizei und zu den Demonstranten, auch nicht Stellung bezogen bei sehr großer Gewalt, was sehr seltsam anmutete. Und so ist sie den Demonstranten als Institution erschienen, der man vertrauen kann und die Teil der Bevölkerung ist.
Die Demonstranten vom Tahrir-Platz vertrauen also der Armee, übergeben dieser im Frühling treuhänderisch die Macht und hoffen, dass der Militärrat demokratische Reformen einleitet und mit dem verhassten Mubarak-Regime aufräumt. Diese Hoffnungen gehen nicht in Erfüllung. Im Sommer wächst die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, es kommt zu Gewaltausbrüchen, viele fühlen sich, wie Irene Meyer schildert, um die Früchte der erfolgreichen Revolution betrogen.
In Imbaba, dort wo in Kairo die ganz Armen leben, sieht man im Sommer 2011 noch nichts von den Früchten der Revolution. Dafür wächst die Frustration rasant. Nichts, rein gar nichts hat diese Revolution uns gebracht, zürnt Umm Youssef und wünscht sich Hosni, wie sie den gestürzten Autokraten nennt, zurück und die Sicherheit, die er garantiert habe. Die Psychiaterin Mona Hamed beschreibt die Unsicherheit 4 Monate nach dem Aufstand.
We are not yet settled. We know what we don't want.
Wir wissen nur, was wir nicht wollen. Was wir wollen, ist uns nicht klar, sagt Mona Hamed. Der Politikwissenschaftler Hassan Naffa sieht es so.
It is simply the absence of clarity in the mind of the military council.
In den Köpfen der Generäle herrscht keine Klarheit, sagt Naffa. Auf der einen Seite wollten sie die Revolution retten, auf der anderen das alte Regime. Und auf der Straße ist der Zorn zurück. Es gibt keine Gerechtigkeit, schreit ein aufgebrachter Mann im Juni in Kairo und ein anderer, dessen Bruder getötet wurde.
Our government forget us. We need our rights.
Sie vergessen uns, wir wollen unsere Rechte. Der Prozess gegen Hosni Mubarak wird erst im August beginnen. Die juristische Aufarbeitung wird verzögert und verschleppt. Die Wirtschaft liegt da nieder, Streiks und Demonstrationen nehmen zu, werden aber immer wieder verboten. Das alte Regime ist immer noch hier, klagt ein demonstrierender Bauer. Der Lack an der Uniform der Generäle blättert ab, die Zweifel an der Armeeführung und ihren Absichten werden groß und größer. Eine Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit. Und die Aktivisten sprechen sich selber Mut zu. Wir sollten aufhören zu klagen und zu weinen. Wir müssen die Dinge anpacken, sagt eine Studentin in Alexandria im Sommer.
Im Februar hatte man ja den Eindruck, dass die Armee quasi Hand in Hand mit dem Volk voranschreitet. Das Volk schenkte ihr Vertrauen. Irene Meyer, war das letztlich ein Trugschluss?
Also in jenem Moment würde ich nicht sagen Trugschluss, aber das Vertrauen der Demonstranten, der Bürger in die Armee war sicher zu blind, zu naiv. Aber die Verbrüderungsszenen mit den Soldaten zum Beispiel, die waren echt, aber das waren eben Soldaten, die unteren Chargen. Das ist etwas anderes als die Armeeführung eines bröckelnden autokratischen Staates. Diese Armeeführung war sich bewusst, sie hat sehr viel zu verlieren an Privilegien, an Wirtschaftsreichtum, an Einfluss, an allem. Und ich glaube, die Generäle sahen die Dinge halt nie so emotional. Da war von Beginn an Taktik und Berechnung dabei. Und als sie sahen, Freund Mubarak ist nicht mehr zu halten, ließen sie ihn fallen, um sich selber zu retten, auch wenn sie nach außen behaupteten, sie wollten die Revolution retten.
Das heißt mit anderen Worten, die Armeeführung, da spürte man wenig von der Bereitschaft, mit dem alten Regime wirklich aufzuräumen und das quasi von den Mubarak-Leuten zu befreien.
Das wurde sehr schnell klar in ganz vielen Bereichen. Ganz deutlich zeigte und zeigt sich dies an der schleppenden oder fehlenden juristischen Aufarbeitung der Zeit unter Mubarak, aber auch der Zeit des Aufstandes. Nach wie vor sind sehr viele Polizisten, die verdächtigt werden, Demonstranten erschossen zu haben, auf freiem Fuß. Die Opferfamilien bekommen keine Entschädigung. Demonstrationen wurden verboten, Streiks wurden aufgelöst, Blogger, Aktivisten wanderten wieder ins Gefängnis und vor Militärgericht. Es gab Berichte von Folterungen durch die Armee. Es wurde allen sehr schnell klar, dass nur der Kopf des Regimes weg war. Das Regime selber und seine Strukturen und seine Haltung sind geblieben und bis heute sind in vielen Institutionen, in den Medien, in der Verwaltung, Universitäten betrieben, die Leute aus der Mubarak-Zeit dort. Nur ein Beispiel, im Staatsfernsehen moderiert bis heute die Schwägerin des Mubarak-Sohnes Alaa, also jemand direkt aus der Mubarak-Familie, und das ist nur eines von vielen Beispielen.
Und auf der anderen Seite geht die Armee ja nach wie vor sehr unzimperlich gegen kritische Medien und auch gegen die Nichtregierungsorganisationen vor.
Ja, das hat richtigen Kampagnencharakter. Damit will der Militärrat gezielt die Revolutionäre, die Menschenrechtsorganisationen vor allem diskreditieren, die seine Handlungen beobachten und anklagen. Die Strategie ist klar, die Revolutionäre sollen als Unruhestifter gebrandmarkt werden und als Gefahr für die Stabilität Ägyptens. Und so soll die Stimmung der Massen gegen die Revolution negativ beeinflusst werden.
Nun betont die Armee ja immer wieder die Sicherheitsfrage. Ist denn das nicht ein berechtigtes Anliegen? Also drohte Ägypten nicht nach der Revolution in ein Chaos abzugleiten, vielleicht auch in eine Anarchie, wenn eben nicht die Armee so straff führt?
Ja, Sicherheit und Stabilität ist ja das ureigenste Anliegen, beziehungsweise dafür zu sorgen, ist die Pflicht der Armee. Und das stellen die Ägypter, ob sie nun Anhänger von Mubarak waren oder Aktivisten, das stellen die Ägypter überhaupt nicht in Frage. Aber man muss hier zwei Dinge sehen. Während des Aufstandes hat Mubarak die Gefängnisse öffnen lassen. Da kamen sehr viele Kriminelle frei, die sind heute immer noch frei, die meisten. Nach dem Aufstand wurden sehr viele radikale Islamisten, viele von ihnen verurteilt, aus dem Ausland wieder nach Ägypten zurückgelassen. Und das Argument der Stabilität und Sicherheit hat schon Mubarak als Rechtfertigung für Repression, für den Ausnahmezustand und für Einschränkung von Freiheiten in extremem Maß immer wieder benutzt oder missbraucht. Und da wirkt es natürlich für die Ägypter komisch oder seltsam nach der Revolution, wenn der Militärrat, das Militärregime genau gleich argumentiert.
Kann man sagen, dass die Militärführung eigentlich überfordert war oder überfordert ist nach wie vor mit der ganzen Verantwortung, vor allem der politischen Verantwortung, die sie auf sich geladen hat?
Das wurde von vielen so gesehen und ist sicher teilweise richtig. Das sind keine Politiker, das sind Militärs. Aber es gibt eine Übergangsregierung, ein Kabinett, und dort hätten sie gut richtige Fachleute Platz. Ägypten hat gute Juristen, Ägypten hat gute Verfassungsexperten, gute Ökonomen. Aber im jetzigen Kabinett sitzen eben eher Marionettenfiguren. Der Militärrat delegiert die Dinge nicht. Und er hatte sehr viele Angebote, beziehungsweise es wurde Druck gemacht von den Aktivisten, von der Opposition, eine Regierung von Experten oder eine Regierung der nationalen Rettung einzusetzen, und er hat das abgelehnt.
Der Militärrat ließ sich ja auch ziemlich Zeit mit der Ausarbeitung eines Wahlgesetzes, das quasi die Grundlage bildet für die Parlamentswahlen. Kann man sagen, dass die Voraussetzungen für die Durchführung dieser Wahlen, die jetzt Ende November beginnen, dass die eigentlich sehr, sehr kurz war? Vor allem, es konnten ja eigentlich keine neuen Parteien gründlich aufgebaut werden.
Die Zeit war zu kurz und es war auch ein großes Thema, eine Debatte. Unterdessen haben sich eigentlich alle damit abgefunden, weil sie sagen, lieber wählen als diese weitere Unsicherheit und Ungewissheit. Aber es ist klar, die islamistischen Muslimbrüder sind im Vorteil. Sie sind sehr gut organisiert. Sie haben schon lange Strukturen aufgebaut. Auch durch ihre soziale Arbeit haben sie ein großes Netz. Die kleinen Oppositionsparteien oder die neuen, die sind überhaupt noch nicht wirklich organisiert. Sie haben kein Geld, keine Infrastruktur. Aber die ganz große Debatte ist jetzt, dass die ehemaligen Mitglieder der Regierungspartei NDP ohne weiteres wieder kandidieren dürfen und durch das Wahlgesetz noch bevorteilt werden. Und das ist natürlich für viele ein Skandal und eine Zumutung. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass diese alten NDP-Leute wieder ins Parlament einziehen werden und das alte Regime wieder repräsentieren.
Wie muss man denn die Muslimbrüder politisch einordnen? Sind sie mögliche Wegbereiter für eine muslimische Struktur in Ägypten? Eine muslimische Struktur, von der man gerade im Westen große Angst hat?
Die Muslimbrüder können Ägypten nicht in einen Gottesstaat verwandeln, nicht in einen Iran. Aber sie können ein religiös-repressives Klima schaffen. Das versuchen sie heute schon. Und ich glaube, wenn die Islamisten und Liberalen keinen Modus vivendi finden in den nächsten Monaten, wird es einen neuen Autoritarismus geben. Aber dabei spielen nicht nur die Islamisten eine Rolle, sondern eben auch die Militärs.
Und wie steht denn eigentlich die Armee zu den Muslimbrüdern?
Die können sehr gut miteinander. Und das überrascht eigentlich nicht, wenn man die Geschichte der Islamisten, der Muslimbrüder in Ägypten ein bisschen anschaut. Sie haben den Ruf, kalkulierende Opportunisten zu sein, und das sind sie. Sie drehen die Fahne nach dem Wind, sie sind zu spät aufgesprungen auf den Revolutionszug, sie wechseln ihre Meinungen sehr schnell, die Aktivisten fühlen sich von ihnen auch ein bisschen verraten. Es gibt Spekulationen, dass die Militärs und die Muslimbrüder hinter den Kulissen dealen, falls die Muslimbrüder stark würden nach den Wahlen, dass sie den Militärs freie Hand ließen in der zweiten Reihe. Sie haben sich immer in ihrer Geschichte als Opportunisten gebärdet. Auf der einen Seite waren sie auch unter Mubarak zwar die Verfolgten, gleichzeitig aber waren sie immer im Dunstkreis des Regimes und das hat sie geprägt und das sind sie auch heute wieder im Dunstkreis des Regimes.
9 Monate nach der Revolution ist das Ansehen des Militärrates angeschlagen, weil dieser keine Anstalten macht, mit dem verhassten Mubarak-Regime wirklich aufzuräumen. Stattdessen werden Oppositionelle wieder verfolgt, Mitglieder der verbotenen Regierungspartei NDP können sich unbehelligt als Kandidaten für die Parlamentswahlen einschreiben. Ist das alte System 9 Monate nach der erfolgreichen Revolution bereits wieder zurück? Nein, sagt der Schriftsteller und Oppositionelle Ala al-Aswani, den Eden Meyer in Kairo trifft.
Im Herbst werden die Dinge klarer und gleichzeitig düsterer. Ala al-Aswani, der bekannte Schriftsteller und Oppositionelle, spricht es aus.
It's very clear to every Egyptian that they are trying to reproduce.
Nun ist es klar, sagt Aswani, das alte Regime soll wiederhergestellt werden ohne Mubarak. Begonnen habe alles mit einem verhängnisvollen Missverständnis.
There was a misunderstanding because the military council accepted the resignation of Mubarak.
Der Militärrat akzeptierte den Sturz Mubaraks als Bedingung oder Leistung, um das Regime zu retten. Die Revolutionäre aber sahen im Abgang des Autokraten nur den ersten Schritt zur totalen Demontage des Regimes. Ala al-Aswani beschuldigt die Generäle der Gegenrevolution. Schritt für Schritt spalteten sie die Gesellschaft, schürten Hass zwischen den Religionsgruppen. Die brutale Niederschlagung der Demonstration für die Rechte der Kopten im Oktober spräche Bände. Und sie versuchten, die Massen von den Kräften der Revolution zu isolieren.
What they are trying now to do is to isolate the masses from the revolutionary people.
Gleichzeitig schränkten sie ganz gezielt die errungenen Freiheiten ein, wie Rede- und Pressefreiheit.
Everything now is planned, even more so than Mubarak, because they attacked, they canceled the Gezira.
Sie schließen Fernsehsender und schüchtern Journalisten ein, sagt Aswani. Und dies unmittelbar vor den Wahlen.
If these elections are going to be rigged elections, I think it's going to be the moment of truth.
Sollten sie es wagen, die Wahlen zu fälschen, wäre dies die Stunde der Wahrheit, glaubt der Romancier. Das neue Ägypten werde dies nie tolerieren, denn Ägypten im Herbst 2011 sei nicht mehr zu vergleichen mit dem Ägypten unter Hosni Mubarak.
Aswani spricht vom neuen Ägypten, aber was haben denn die Demonstranten wirklich erreicht, wenn weiterhin das Militär regiert, das Militär die Werte setzt? Und in einem gewissen Sinn, wie das auch einer der Befragten sagte, das Volk vergessen hat.
Eigentlich haben sie sehr viel erreicht, aber das sind Dinge, die wir mit unseren westlichen Augen nicht so wertschätzen können. Es ist zum Beispiel die Würde, es ist das Bewusstsein für seine Rechte einstehen zu können, die Überwindung der Angst, es ist das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein und Ägypten als sein oder ihr Land zu empfinden. Man muss wissen, unter Mubarak gab es eine sehr tiefe Entfremdung zwischen dem Staat und der Bevölkerung. Die Leute hatten das Gefühl, das Regime habe das Land gekidnappt. Und nach der Revolution sagten uns sehr viele Ägypter, zum ersten Mal habe ich den Eindruck, dass Ägypten mein Land ist, für das ich Verantwortung übernehmen will. Das sind natürlich keine greifbaren oder sichtbaren Resultate. Diese gibt es wenige, das Leben ist nicht besser geworden und das lässt viele an der Revolution zweifeln.
Politisch eigentlich doch noch nicht wahnsinnig viel erreicht.
Politisch nicht viel erreicht. Also wenn man in die Armenviertel geht, in Kairo, nach Imbaba, dann sagen die Leute, was war das, was hat die Revolution gebracht? Gar nichts. Da ist die Enttäuschung natürlich spür- und sichtbar. Die Leute sind ungeduldig. Es gab keinen Mindestlohn zum Beispiel. Es gab nicht mehr Arbeitsstellen. Wirtschaftlich hat sich gar nichts getan. Und wenn die Leute jetzt auch sehen, wie die errungenen Freiheiten wieder eingeschränkt werden, da wächst natürlich die Ungeduld und die Frustration.
Und dazu kommen ja jetzt auch die religiösen Spannungen. Es gab diese blutigen Übergriffe gegen die Kopten. Wer hat denn ein Interesse daran, dass diese Spannungen geschürt werden?
Also Beobachter sagen, es sei die Strategie des Regimes, dass man die einzelnen Religionsgruppen gegeneinander aufhetze, damit man das Chaos vergrößere, die Unsicherheit und dann können die Generäle sagen, seht her, ihr braucht eine starke Hand, wir garantieren die Stabilität und die Kopten, die christliche Minderheit, bietet sich in diesem Falle quasi an als schwache Minderheit.
Und welche Rolle spielte denn die Armee bei diesen religiösen Spannungen, die ja sehr blutig waren?
Eine ganz direkte, also bei dieser Oktoberdemonstration, an der nicht nur Kopten teilgenommen haben, sondern auch sehr viele Muslime, da spielte die Armee eine ganz schlimme Rolle. Es fuhren Panzer über Demonstranten, es gab viele Tote und sehr viele Verwundete. Also die Bürger kannten ihre Armee, der sie im Januar noch so vertraut hatten, überhaupt nicht wieder. Und das hat der Armee sehr, sehr geschadet.
Das heißt, die Armee hat einen großen Teil des Kredites, den sie vom Volk erhalten hat, im Februar verspielt.
Ja, sie hat einen sehr großen Teil des Kredites verspielt.
Ist denn die Armee in der jetzigen Situation überfordert? Quasi, wenn sie jetzt einen sehr autoritären Staat in eine moderne Demokratie umbauen, helfen sollte?
Ja, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, diese Revolution ist der Anfang eines langen, mühsamen Weges. Und nur der Kopf des Regimes ist weg. Die ganzen Strukturen sind da geblieben. Und die, die jetzt das Land beherrschen, das sind Militärs, die denken militärisch. Und es muss eigentlich im ganzen Land und in den Köpfen vor allem der Generäle ein ganzer Mentalitätswandel stattfinden. Das genügt nicht, dass man einfach den Autokraten stürzt. Rollenbilder müssen geändert werden, Gesellschaftsbilder, die Tradition. Wenn man heute Ägypter untereinander diskutieren hört, dann spürt man, das sind Kulturen, verschiedenste Kulturen im Land selber, die sich miteinander auseinandersetzen müssen. Und die Armee hat natürlich ein ganz eigenes Bild von ihren Untertanen und die ist sich nicht gewohnt, dass diese aufstehen und rebellieren und ihre Rechte einfordern. Und die Armee hat sich die Militärs haben sich diesbezüglich überhaupt noch nicht geändert. Die haben noch keinen Wandel, inneren Wandel vollzogen.
Es waren ja sehr viele Jugendliche, welche die Revolution eigentlich getragen haben und ja auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlten. Sind die noch dabei, wenn es jetzt darum geht, ein neues, modernes Ägypten aufzubauen? Oder haben sie angesichts der Realität, angesichts der Tatsache, dass sich eigentlich wirtschaftlich mindestens wenig geändert hat, sind die überhaupt noch dabei oder haben die resigniert?
Es gibt Jugendliche, es gibt Aktivisten, es gibt auch ältere Leute, nicht nur die Jungen, die sich resigniert zurückgezogen haben in die innere Emigration. Es gibt auch viele Leute, die nicht wählen werden, die sagen das. Aber ich habe immer wieder erlebt und ich sehe viele, die ziemlich rational damit umgehen, mit ihren Enttäuschungen, mit ihren Frustrationen. Ich erinnere mich sehr an Nawal al-Sadawi, das ist die alte, bekannte Feministin und Autorin in Kairo. Die hat gesagt, nach dem Aufstand: Ich bin mir sicher, dass die ersten Wahlen uns nicht an die Macht bringen. Ich bin mir fast sicher, dass es auch die zweiten Wahlen nicht sind. Aber von den dritten und vierten an werden wir zurückkommen, die Frauen, die Revolutionäre. Wir werden da sein. Es gibt keine Umkehr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.